Stell dir vor, du wischst spätabends noch so durch deinen Feed auf dem Smartphone.
Mhm.
Und da bleibst du bei einem Porträt hängen. Die Haut von dieser Person hat keine einzige Pore.
Alles komplett glatt gebügelt.
Genau. Die Augen leuchten in so einem fast unheimlichen, strahlenden Weiß. Und die Symmetrie des Gesichts ist einfach, also wirklich absolut makellos, wie aus dem Lehrbuch.
Ja, man kennt das.
Aber dein erster Gedanke ist da höchstwahrscheinlich nicht aufrichtige Bewunderung, oder? Wenn du ganz ehrlich bist, ist da eher so eine leise, nagende Stimme im Hinterkopf.
Die dann flüstert, irgendwas stimmt hier nicht.
Richtig. Man fragt sich sofort, was wurde hier retuschiert, was wird mir hier gerade quasi vorgespielt?
Naja, das ist ein extrem faszinierendes psychologisches Phänomen. Wir spüren dann nämlich instinktiv, dass diese Ebene von Perfektion in der natürlichen Welt schlichtweg nicht existiert.
Also unser Bauchgefühl schlägt Alarm.
Exakt. In der Robotik und Animation nennt man dieses Unbehagen das Uncanny Valley, also das unheimliche Tal.
Ah, okay.
Wenn etwas menschlich aussieht, aber eben diesen einen entscheidenden Tick zu perfekt ist, zu glatt, dann reagiert unser Gehirn nicht mit Zuneigung,
sondern
mit Misstrauen. Wir werten Makellosigkeit dann unbewusst als potenzielle Bedrohung.
Wow, okay. Und genau dieses alltägliche, aber extrem tief verwurzelte Bauchgefühl ist unser Thema für die heutige ausführliche Analyse.
Ein wirklich spannendes Thema.
Absolut. Und normalerweise wühlen wir uns hier ja durch hunderte seitenstarke psychologische Studien oder historische Abhandlungen, um so etwas zu ergründen.
Ja, meistens wird es da sehr theoretisch.
Eben. Aber heute haben wir eine Quelle, die beweist, dass man für brillante psychologische Beobachtungen manchmal echt nur wenige Sekunden braucht.
Ein absolutes Kontrastprogramm heute.
Genau. Wir haben heute nämlich ein winziges Gedicht vorliegen, exakt 8 Zeilen lang.
Nur 8 Zeilen?
Ja, geschrieben von Horst Winkler aus der Versschmiede. Und diese 8 Zeilen sind im Grunde eine messerscharfe, fast schon chirurgische Gebrauchsanweisung für die menschliche Natur.
Und natürlich für unseren oft völlig verdrehten Umgang mit Perfektion.
Exakt. Das ist unsere Mission heute, diese 8 Zeilen zu entschlüsseln.
Also der Reiz an so kurzen, aphoristischen Texten ist ja gerade ihre Dichte. Jedes einzelne Wort muss sitzen.
Es gibt keinen Raum für Füllmaterial.
Richtig. Der Autor muss komplexe soziale Dynamiken extrem komprimieren und Winkler tut genau das. Er zielt direkt in das Zentrum dieses Uncanny Valley-Gefühl.
Er bringt es ja auch gleich zu Beginn voll auf den Punkt. Er schreibt: Moment, ich hab's hier. Scheint da jemand ideal? Ist das stets ein Warnsignal?
Ein sehr starker Einstieg.
Ja, total. Ich bin da beim ersten Lesen auch direkt hängen geblieben. Weil ich finde, dass dieser Kontrast brutal hart ist.
Wie meinst du das genau?
Naja, wir haben auf der einen Seite das Ideal. Das ist doch gesellschaftlich das, was uns als das absolute Ziel verkauft wird, oder? Der ideale Partner, die ideale Karriere, die ideale Work-Life-Balance.
Mhm, alles muss immer perfekt sein.
Genau, und im exakt selben Atemzug deklariert er dieses Ideal zu einem Warnsignal.
Ja.
Da muss ich jetzt direkt mal kritisch reingrätschen. Ist diese Haltung nicht irgendwie furchtbar zynisch?
Zynisch?
Ja, vor allem durch dieses absolute Wörtchen stets, also immer. Sollen wir wirklich durch die Welt laufen und bei jedem Menschen, der einfach nur kompetent und freundlich ist, sofort die roten Sirenen anwerfen?
Also die Frage nach dem Zynismus stellt sich da natürlich sofort. Da bin ich voll bei dir. Aber der Schlüssel zu Winklers Aussage liegt nicht in dem Wort Ideal.
Sondern?
In dem allerersten Wort. Scheint.
Ah!
Scheint da jemand ideal?
Exakt.
Es geht ihm hier überhaupt nicht um die tatsächliche moralische Qualität eines Menschen oder um echte Kompetenz.
Worum geht es dann?
Es geht um die Projektion, um die Inszenierung sozusagen. Wenn uns jemand völlig ideal erscheint, betrachten wir keine natürliche Persönlichkeit mehr.
Sondern eher ein Kunstprodukt.
Richtig. Wir betrachten jemanden, der immense kognitive und emotionale Energie darauf verwendet, sein Image zu kontrollieren.
Okay, das erinnert mich jetzt extrem an dieses berühmte psychologische Experiment aus den 60er Jahren, der Pratfall-Effekt. Kennst du das?
Ja, natürlich. Elliot Aronson von 1966.
Genau. Wo man untersucht hat, warum wir eigentlich fehlerfreie Menschen so unerträglich finden.
Ein echter Klassiker der Psychologie. Aronson wollte herausfinden, wie Kompetenz unsere Sympathie beeinflusst.
Er hat da doch Studenten Tonbänder vorspielen lassen, richtig?
Genau. Die Versuchspersonen hörten Aufnahmen von Studenten, die an einem Quiz teilnahmen. Einer der Studenten beantwortete fast jede einzelne Frage brillant.
Der absolute Überflieger quasi.
Ja, er wirkte geradezu ideal. Ein anderer war dagegen eher mittelmäßig. Und dann gab es diesen genialen Twist.
Er hat den brillanten Studenten doch einen Kaffee über sich selbst schütten lassen, oder?
Richtig. Am Ende der Aufnahme hört man, wie der Überflieger extrem ungeschickt eine Tasse Kaffee über seinen neuen Anzug kippt.
Und er ärgert sich lautstark.
Ganz genau. Und die Auswertung der Sympathiewerte war danach wirklich revolutionär. Der extrem kompetente Student, der keinen Fehler machte, wurde zwar respektiert,
aber er war den Leuten unsympathisch.
Er wirkte bedrohlich und unnahbar auf sie. Aber der Student, der genauso brillant war, jedoch den Kaffee verschüttete,
der schoss in den Sympathiewerten durch die Decke. Richtig.
Exakt. Sein kleiner, peinlicher Fehler, sein Pratfall, machte ihn menschlich.
Weil Perfektion eben Distanz schafft. Wenn jemand fehlerfrei auftritt, hält er uns ja unbewusst den Spiegel unserer eigenen Unzulänglichkeiten vor.
Sehr gut beobachtet.
Und der verschüttete Kaffee ist dann sozusagen die Brücke zurück zur normalen Menschheit.
Genau so ist es. Und wenn wir das jetzt auf Winklers Gedicht anwenden, das Warnsignal leuchtet auf, weil jemand, der sich weigert, metaphorisch jemals den Kaffee zu verschütten, aktiv manipuliert.
Ah, verstehe. Die Person weigert sich also, diese Distanz zu überbrücken.
Richtig. Und wer sein Image so extrem kontrolliert, tut das selten aus reiner Nächstenliebe. Imagekontrolle ist ein Schutzmechanismus.
Eine emotionale Rüstung.
Genau. Das Gehirn registriert diese Rüstung und schickt dir ein Warnsignal. Wer so viel Kraft aufwendet, um makellos zu erscheinen, der lenkt unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst von etwas anderem ab.
Die Frage für uns im Alltag ist dann natürlich, wie sieht diese Rüstung konkret aus?
Mhm.
Wie genau manifestiert sich diese künstliche Perfektion in echten Gesprächen oder Beziehungen?
Hast du da ein Bild im Kopf?
Ja, also wenn ich versuchen müsste, diese Art von makelloser, kontrollierter Persönlichkeit physisch zu beschreiben, lande ich sofort bei einer perfekt polierten Kugel.
Eine Kugel, das ist interessant.
Ja, stell dir vor, du versuchst, eine schwere, nasse Kugel aus poliertem Marmor festzuhalten.
Okay. Das stelle ich mir schwierig vor.
Eben. Sie bietet dir überhaupt keinen Halt. Sie rutscht dir direkt durch die Finger und rollt einfach weg. Es gibt absolut null Reibungsfläche.
Sehr anschaulich.
Und genau so fühlen sich Interaktionen mit extrem auf Image bedachten Menschen an, oder? Man bekommt sie emotional einfach nicht zu fassen.
Das ist eine fantastische Analogie. Und sie deckt sich Wort für Wort mit der Metapher, die Winkler im nächsten Teil des Gedichtes aufbaut.
Ach wirklich? Was schreibt er da?
Er fragt: Keine Kanten, keine Ecken. Will da jemand was verstecken?
Ha! Das passt ja perfekt.
Er überträgt Charakterzüge direkt in die Geometrie. Und eine Kugel hat nun mal keine Ecken.
Wahnsinn. Diese kantenlosen Persönlichkeiten, die kennen wir ja auch alle. Das ist dieses Phänomen der Teflon-Menschen.
Teflon-Menschen? Genau.
Ja, an denen perlt alles ab. Du redest mit ihnen und sie stimmen dir bei allem sofort zu. Oder sie flüchten sich in völlig nichtssagende Floskeln.
Eine sehr typische Vermeidungsstrategie.
Ich denke da auch sofort an die typische Corporate-PR-Sprache, wenn Unternehmen Fehler machen.
Oh ja, ein klassisches Beispiel.
Da stellt sich ja niemals ein CEO hin und sagt, hey, wir haben Mist gebaut, das war dumm.
Niemals.
Stattdessen heißt es dann sowas wie, wir bedauern, dass diese Situation bei einigen unserer Kunden zu Irritationen geführt hat.
Ja, schrecklich.
Das ist Sprache, die ganz bewusst jede Ecke und Kante weggeschliffen hat, damit auch ja niemand hängen bleiben und sich beschweren kann.
Absolut. Und im privaten Umfeld ist es oft die sogenannte toxische Positivität.
Oh, toxische Positivität, das ist ein super wichtiges Stichwort.
Wenn du jemandem ein echtes Problem anvertraust und als Antwort nur ein "Alles passiert aus einem bestimmten Grund, denk einfach positiv" zurückkommt.
Das macht einen ja wahnsinnig.
Es klingt auf den ersten Blick vielleicht freundlich, aber in Wahrheit ist es eine massive Abwehrhaltung.
Weil sie sich dem Problem gar nicht stellen.
Genau. Es ist eine Weigerung, sich auf die harte, eckige Realität deines Schmerzes einzulassen. Wer keine Ecken hat, bietet keine Angriffsfläche.
Aber der Preis dafür ist doch unfassbar hoch, oder?
Inwiefern?
Naja, klar, wenn du eine glatte Kugel bist, kann dich niemand an einer Kante verletzen. Aber du kannst dich eben auch an nichts festhalten.
Das stimmt.
Wer keine Angriffsfläche bietet, bietet zwangsläufig auch keine Verbindungsfläche.
Das ist die große Tragik der Perfektionisten. Die Forschung zur Verletzlichkeit zeigt da ganz deutlich, dass tiefe menschliche Bindung nur durch Reibung entstehen kann.
Vertrauen braucht Reibung.
Ja. Vertrauen wächst dort, wo wir riskieren, uns an den Ecken des anderen zu stoßen, Konflikte auszutragen und Kompromisse zu finden.
Ah, okay.
Wer sich hinter einer konturlosen Fassade versteckt, wie Winkler es ja formuliert, schützt sich vielleicht vor Kritik, isoliert sich aber gleichzeitig vor echter Intimität.
Man versteckt sich buchstäblich in aller Öffentlichkeit.
Besser kann man es nicht ausdrücken.
Okay, das führt mich aber zu einem richtig interessanten gedanklichen Problem.
Welches?
Wenn wir es jetzt mit jemandem zu tun haben, der diese Teflon-Strategie perfektioniert hat. Jemand, der jahrelang geübt hat, jede Reibung zu vermeiden.
Ja.
Wie kommen wir da durch? Wie knacken wir diese Kugel?
Auch darauf hat Winkler eine Antwort. Er liefert uns in den nächsten Zeilen eine Art Werkzeug dafür.
Was für ein Werkzeug?
Er schreibt, unbequeme Fragen stellen hilft vielleicht in manchen Fällen.
Ah, die bewusste Störung der Harmonie.
Exakt.
Aber Moment mal, mir fällt hier eine wahnsinnig starke sprachliche Diskrepanz auf. Da bin ich beim Lesen wirklich drüber gestolpert.
Lass hören.
Lass uns kurz auf den Anfang des Gedichts zurückschauen. Da hieß es, ein ideales Auftreten sei stets ein Warnsignal.
Mhm, ein absolutes Statement.
Genau, keine Ausnahme. Und jetzt, wo wir bei der Lösung angekommen sind, also beim Ausweg aus dieser Illusion, da wird der Text plötzlich extrem vorsichtig, fast schon zögerlich.
Ja.
Er sagt, hilft vielleicht in manchen Fällen. Warum denn diese plötzliche Wagigkeit? Warum macht er aus dem Problem ein eisernes Naturgesetz, tritt aber bei der Lösung sofort voll auf die Bremse?
Diese Beobachtung von dir trifft genau den Kern der menschlichen Abwehrmechanismen.
Okay.
Warum drückt er sich hier so vage aus? Weil unbequeme Fragen eben kein magischer Zauberspruch sind, der eine psychologische Festung einfach so zum Einsturz bringt.
Ach so, es ist kein garantierter Erfolg?
Genau. Wenn jemand seine Ecken und Kanten über Jahre hinweg erfolgreich versteckt hat, dann hast du es mit einem rhetorischen und emotionalen Überlebenskünstler zu tun.
Du meinst also, die wissen genau, wie sie den Stein, den ich da ins Wasser werfe, direkt wieder abfangen?
Ganz genau. Wenn du so einer Person eine wirklich pointierte, unbequeme Frage stellst, eine Frage, die eigentlich eine Kante erzeugen soll, was passiert dann in der Regel?
Sie weichen aus.
Ja, sie weichen routiniert aus. Sie spiegeln die Frage zurück.
Ah, oder sie nutzen dieses sogenannte Gaslighting.
Richtig. Und lassen dich dann glauben, du wärst das Problem, weil du plötzlich so unhöflich und provokant bist. Jemand, der sich richtig gut versteckt, lässt sich eben nur, wie Winkler sagt, vielleicht enttarnen.
Oft prallt die Frage also einfach an dieser polierten Kugel ab.
Genau so ist es.
Aber Moment, wenn diese Leute so extrem gut im Ausweichen sind, hat das Stellen der unbequemen Frage dann nicht eigentlich fast gar keinen Sinn mehr?
Wieso denkst du das?
Naja, zumindest nicht, wenn ich erwarte, eine aufrichtige, ehrliche Antwort zu bekommen.
Das ist der springende Punkt. Wenn es dir nur um die sachliche Antwort geht, dann läufst du da oft ins Leere. Aber das ist gar nicht der wahre Wert der unbequemen Frage. Was ist dann der Wert?
Der Wert liegt in der Beobachtung der Reaktion.
Ah.
Du zwingst dein Gegenüber nämlich für den Bruchteil einer Sekunde dazu, das Skript zu verlassen.
Sie müssen improvisieren. Exakt. Um deine Störung, also diese künstlich erzeugte Reibung, zu managen, müssen sie kognitive Energie aufwenden. Und in genau diesem Moment,
beim Ausweichen,
beim erzwungenen Lächeln, bei der kurzen Irritation in den Augen, genau da blitzt das wahre Gesicht auf.
Wow, okay. Wir werfen die unangenehme Frage also gar nicht in den Raum, um das Problem wirklich zu lösen.
Nein.
Sondern nur, um zu sehen, wie die glatte Oberfläche für einen kurzen Moment zittert. Wir testen quasi die strukturelle Integrität der Kugel.
Ein perfektes Bild. Du erzeugst einen Mikromoment der Wahrheit. Und dieses Prinzip der Wahrheit durch Unvollkommenheit, das leitet uns nahtlos in den philosophischen Höhepunkt unserer heutigen Quelle.
Stimmt, Winkler verlässt ja am Ende die Ebene der individuellen Täuschung und zoomt komplett heraus.
Ja, das Finale hat es in sich.
Die letzten beiden Zeilen sind wirklich ein gewaltiger Sprung. Es geht plötzlich nicht mehr darum, ob der neue Kollege oder das Tinder-Date irgendwie etwas zu verbergen hat.
Sondern?
Es geht um unsere grundlegende Definition davon, was ein gutes Leben ist. Die Zeilen lauten, denn ein Glück, ganz lupenrein, ist zu schön, um wahr zu sein.
Ein starkes Fazit.
Als ich das gelesen habe, bin ich sofort bei diesem einen Wort hängen geblieben. Lupenrein.
Ja, Ein sehr spezifischer Begriff.
Total. Das ist ein Begriff, den wir im Alltag fast ausschließlich in einem einzigen, sehr speziellen Kontext verwenden.
Du denkst an die Gemmologie, oder? Bei der Bewertung von Diamanten.
Exakt. Und wenn man sich mal anschaut, was einen echten Diamanten ausmacht, dann wird diese Metapher vom lupenreinen Glück unfassbar tiefgründig.
Erzähl mal.
Überm Druck und extremer Hitze.
Ein sehr gewaltsamer Prozess.
Ja, ein total chaotischer Prozess. Und genau das sorgt dafür, dass fast jeder echte Naturdiamant sogenannte Einschlüsse hat.
Also kleine Fehler im Stein.
Genau. Winzige mikroskopische Risse, kleine Bläschen oder Spuren von Fremdmineralien, die da im Stein gefangen sind. Gemmologen nennen diese Einschlüsse auch den Fingerabdruck der Natur.
Ah, faszinierend.
Sie sind der ultimative Beweis für die Echtheit des Steins.
Das heißt, ein natürlicher Diamant ist also per Definition fehlerhaft.
Genau. Ein völlig lupenreiner Diamant, der absolut null Unregelmäßigkeiten aufweist, ist in der Natur ein derart absurder statistischer Ausreißer, dass er fast schon ein Mythos ist.
Okay.
Wenn du heute einen mathematisch perfekten, absolut fehlerfreien Diamanten in der Hand hältst,
dann ist er wahrscheinlich künstlich, oder?
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass er künstlich in einem Labor gezüchtet wurde. Er ist in wenigen Wochen in einer sterilen Maschine entstanden, komplett isoliert vom Chaos der echten Welt.
Wahnsinn. Und genau das führt jetzt alle losen Fäden unserer psychologischen Betrachtung zusammen.
Wie meinst du das?
Denn dieses lupenreine Glück, vor dem das Gedicht ja warnt, ist das emotionale Äquivalent zu diesem Labordiamanten. Es ist ein komplett steriles Konstrukt.
Eine Laborzüchtung der Selbstinszenierung sozusagen.
Richtig. Denken wir doch mal an Beziehungen. Eine Partnerschaft, in der es angeblich nie Streit gibt.
Oh ja, diese perfekten Pärchen auf Social Media.
Genau. In der man sich in jedem noch so kleinen Detail blind versteht und jeden Tag in absoluter Harmonie schwebt. Das ist ein Laborzustand.
Es ist nicht echt.
Es bedeutet meistens, dass einer oder beide Partner fundamentale Teile ihrer Persönlichkeit unterdrücken, nur um die Reibung, also die Kanten und Ecken, zu vermeiden.
Mhm.
Echtes Glück hat aber eine Geschichte. Es ist, genau wie der Naturdiamant, durch Druck entstanden. Es hat Einschlüsse in Form von überwundenen Krisen, verziehenden Fehlern und durchgestandenen Konflikten.
Weißt du was? Das ist eigentlich eine unglaublich tröstliche Erkenntnis.
Finde ich auch.
Wir werden ja täglich, besonders durch die digitalen Medien, mit Bildern von scheinbar lupenreinem Glück regelrecht bombardiert.
Ja, ständig.
Die perfekten Karrieren, die makellosen Familienurlaube, die ästhetisch komplett durchgeplanten Wohnzimmer.
Alles filteroptimiert?
Wenn wir diese Labordiamanten als Maßstab für unser eigenes, ziemlich chaotisches Leben nehmen können, können wir ja eigentlich nur verlieren.
Absolut.
Wir schauen dann auf die kleinen Risse und Einschlüsse in unserem eigenen Leben und denken, wir hätten irgendwie versagt, weil wir das Ideal nicht erreicht haben.
Dabei beweisen doch genau diese Risse unserer Authentizität. Winkler nutzt diese finale Zeile als ultimatives Plädoyer gegen diesen ganzen Perfektionswahn.
Was zu schön ist, um wahr zu sein?
Das ist in der Regel genau das. Eine schöne Geschichte, aber völlig fernab jeder echten Wahrheit.
Das bringt es wirklich auf den Punkt. Also wenn wir diese intensive Reise durch gerade einmal 8 Textzeilen zusammenfassen, dann haben wir hier ein extrem starkes Plädoyer für die Wachsamkeit gegenüber glatten Oberflächen gefunden.
Ein Plädoyer für mehr Ecken und Kanten.
Genau. Horst Winkler erinnert uns daran, dass wir unserem Instinkt ruhig vertrauen sollten. Wenn dir das nächste Mal jemand begegnet, der förmlich in Perfektion gebadet ist, bei dem alles so reibungslos abläuft, dass du einfach keinen Halt findest.
Dann denk an die polierte Kugel.
Richtig, denk an die Kugel aus Marmor. Erinnere dich daran, dass hinter der Abwesenheit von Ecken meistens eine bewusste Entscheidung steckt, sich unverwundbar, aber eben auch unsichtbar zu machen.
Und man sollte sich trauen, diese Harmonie auch mal zu stören.
Absolut. Stell die unbequeme Frage, wirf den Stein ins Wasser und schau, wie die Fassade für einen Bruchteil einer Sekunde arbeitet.
Sehr schön zusammengefasst.
Aber das bringt mich jetzt zu einem finalen Gedanken, den wir dir, lieber Zuhörer, heute mit in den Tag geben wollen.
Ich bin gespannt.
Seine Einschlüsse braucht, um seine Herkunft überhaupt zu beweisen.
Hm.
Aber was, wenn wir diesen Gedanken jetzt noch einen radikalen Schritt weiterdrehen?
Okay.
Was, wenn diese Einschlüsse, diese sprichwörtlichen Ecken und Kanten, nicht nur der bloße Beweis für die Echtheit unseres Glücks sind,
sondern
was, wenn sie der eigentliche Motor dafür sind? wenn wir tiefes Glück und echte menschliche Verbundenheit erst dadurch spüren können, dass wir Reibung überwinden, dass wir Konflikte lösen und uns trotz unserer Unvollkommenheit voll und ganz annehmen.
Ein toller Gedanke.
Wäre es dann nicht an der Zeit, aufzuhören, unsere Schwächen ständig als Fehler zu betrachten, die wir ausbügeln müssen?
Absolut.
Vielleicht ist die Unvollkommenheit nicht die Störung im System, sondern die zwingende Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt spüren, dass wir am Leben sind.
Das ist eine fantastische Perspektive, um aus dieser Betrachtung herauszugehen.
Nimm diese Frage gerne mit. Wenn du jetzt gleich in deinen Alltag zurückkehrst, betrachte deine eigenen Ecken, deine eigenen kleinen Einschlüsse heute vielleicht mal nicht als Makel, sondern als den Beweis deiner Echtheit.
Genau, sei stolz auf die Ecken.
Wir hoffen, diese tiefe Analyse hat dir neue Perspektiven eröffnet. Danke, dass du uns heute dein Ohr geliehen hast und wir wünschen dir noch unglaublich viel Spaß beim Weiterdenken.